Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei sind. Kuba, Nordkorea, Tansania. Was haben diese drei Länder gemeinsam? Auf den ersten Blick gar nichts. Zurzeit aber doch etwas, denn sie gehören zu den Ländern, aus denen wir in der Corona-Krise praktisch nichts hören, während man aus anderen Ländern der Welt täglich den aktuellen Lagebericht zur Pandemie bekommt. Wir sehen uns diese blinden Flecken heute mal genauer an. Und das wird spannend, weil die Unterschiede im Umgang mit der Corona-Krise in den drei Ländern riesig sind. Beginnen wir mit Kuba. Das Gesundheitswesen dort ist vergleichsweise gut. Es gibt gut ausgebildete Ärzte und Krankenschwestern, aber die gesamte Infrastruktur, auch in den Krankenhäusern, ist katastrophal veraltet. Hinzu kommt, dass der Tourismus komplett eingebrochen ist. Der ist der Hauptdevisenbringer und sehr viele Kubanerinnen und Kubaner sind von ihm abhängig, sei es, weil sie Taxi fahren, Zimmer vermieten oder ein kleines Restaurant betreiben. Anne Demmer über die kubanische Wirklichkeit in der Krise und über das kubanische Improvisationstalent.
Die Straßen in der Altstadt von Havanna füllen sich wieder. Kubanerinnen und Kubaner sitzen in den Restaurants. Vor vielen Geschäften bilden sich lange Schlangen. Abel Alvarez kauft mittlerweile in den neuen Dollarläden ein. Rund 70 haben seit Juli auf der sozialistischen Karibikinsel neu geöffnet. Dort kann der 49-Jährige Dinge kaufen, die es in den normalen Läden nicht gibt. Italienischen Kaffee, Pasta, Speiseöl, Shampoo bis hin zu Elektrogeräten. Wir bekommen von Familienangehörigen im Ausland Geld geschickt. Das deponieren wir auf einer Karte. Damit können wir dann in den Dollarläden einkaufen gehen. Aber es gibt nicht ausreichend Waren und wir müssen Schlange stehen. Einkaufen kann hier nur, wer Zugang zu Devisen hat. Das Zweiklassensystem würde damit nur noch mehr gefördert, kritisiert Abel. Die Lebensmittel und Hygieneprodukte seien in den Dollarläden knapp und überteuert. Ich bin letztens mit meiner Frau auf das Motorrad gestiegen. Wir wollten Kaffee kaufen, haben alle Läden in der Umgebung abgeklappert und keinen bekommen. Kuba produziert selbst kaum, ist auf den Import von Lebensmitteln angewiesen. Das ist teuer. Rund 2 Milliarden US-Dollar gibt das Land jährlich dafür aus. Mit den Dollarläden sollen Devisen ins Land kommen. Die kubanische Regierung will damit der durch die Pandemie sich immer weiter zuspitzenden Wirtschaftskrise und den US-Sanktionen entgegenwirken. Doch auch wenn sich das Land jetzt wieder langsam öffnet, internationale Touristen bleiben nach wie vor aus und damit die Haupteinnahmequelle für Devisen. Die Pandemie habe Kuba hart getroffen, sagt der kubanische Wirtschaftswissenschaftler Omar Evalini. Wir müssen realistisch sein. Es gibt keinen Sektor in der kubanischen Wirtschaft, der uns die Einnahmen aus dem Tourismus ersetzen kann. Zusätzlich bedroht uns die US-Blockade. Viele lateinamerikanische Länder wurden so von den USA unter Druck gesetzt, dass sie ihre Handelsverträge aufgelöst haben. Auch Abel setzt seit einigen Jahren auf die Einnahmen durch Touristen. Er hat in 2 Wohnungen investiert, die er an Urlauber vermietet. Doch seit Beginn der Pandemie stehen sie leer. Mit der Schließung der Grenzen kam kein Tourist mehr rein. Aber man muss auch das Positive im Negativen sehen. Die Regierung hat uns entlastet. In den letzten Monaten mussten wir keine Steuern zahlen. Davon haben die Selbstständigen profitiert, die Zimmer an Ausländer vermieten. Derzeit leben Abel und seine Frau von Ersparnissen. Um seine Gesundheit macht er sich in der Corona-Krise keine Gedanken. Seit Beginn der Pandemie gehen kubanische Medizinstudenten von Haus zu Haus, um nach Risikopatienten zu sehen und Infizierten zu suchen. Im kubanischen Gesundheitssystem fällt keiner durchs Raster. So wie in den USA, meint Abel Alvarez. Der Unterschied ist, wenn es hier in Kuba eine Notsituation gibt wie die Pandemie, dann richten sich alle Anstrengungen darauf, sie in den Griff zu bekommen. Wir hatten 2 Verdachtsfälle in der unmittelbaren Familie. Sie mussten in ein spezielles Isolationszentrum. Für Besucher ist der Zutritt verboten, wegen der Ansteckungsgefahr. Das ist natürlich kein 3-Sterne-Hotel, aber man bekommt alle Mahlzeiten. Das gehört zum System, die kostenlose medizinische Versorgung.
Das System, Attention Medica.
An Know-how mangelt es auf der sozialistischen Karibikinsel nicht. Aber zu Beginn der Pandemie bestand die Sorge, dass die medizinischen Geräte nicht ausreichen. Schnell wurde ein Team zusammengestellt, das für funktionierende Notfallbeatmungsgeräte sorgen sollte. Dazu gehörte auch Ernesto Velade Reyes vom Zentrum für Neurowissenschaften in Havanna. Zunächst haben er und seine Kollegen alte Beatmungsgeräte gewartet. Doch für die Reparatur fehlten wichtige Komponenten, die nur im Ausland zu bekommen sind. Für Kuba eine große Hürde. Die US-Sanktionen haben uns vor allem auch während der Corona-Krise hier auf Kuba sehr geschadet. Die Herstellerfirma unserer Beatmungsgeräte wurde von einem amerikanischen Unternehmen übernommen. Und ab diesem Zeitpunkt haben sie keine Ersatzteile für Beatmungsgeräte mehr geliefert. Das Team stand also vor der Herausforderung, eigene Geräte zu entwickeln. Improvisationstalent war im Land des Mangels einmal mehr gefragt. Eine fachkompetente Anleitung bekamen die Entwickler ausgerechnet aus den USA. Auf den Internetseiten des Massachusetts Institute of Technology fanden sie die Informationen für die mechanische Entwicklung auf der Grundlage von Open Source Codes, die die Forscher des Instituts der Öffentlichkeit zur Verfügung stellten. Es war natürlich eine große Herausforderung, das Beatmungsgerät hier zu entwickeln. Wir brauchten einen leistungsfähigen Motor. Wir haben angefangen, in den sozialen Netzwerken zu suchen, in WhatsApp-Gruppen. Und dort haben wir tatsächlich einen gefunden. $200 hat er gekostet. Das ist für einen Kubaner ganz schön viel Geld. Ein Unternehmer, den ich persönlich gar nicht kannte, hat ihn sogar einfach so zur Verfügung gestellt. Wir haben alles gemacht, damit jeder Kubaner ein Beatmungsgerät bekommt, wenn es notwendig wird. Aber Komponenten wie Bildschirme und Prozessoren mussten am Ende doch importiert werden. Unterstützung bekamen die Neurowissenschaftler von Medicuba Swiss. Und auch die Schweizer Nichtregierungsorganisation musste die US-Sanktionen umschiffen, erklärt Manuel Vanegas Ayala. Für uns ist es sehr schwierig, einen Finanztransfer zu veranlassen. Für jeden Geldtransfer, den wir machen, müssen wir immer ein Labyrinth finden, damit Kuba das Geld auch direkt bekommt. Der zunehmende wirtschaftliche Druck und die US-Blockade hätten Reformen bewirkt, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler Omar Evalini. Kleine und mittelständische Unternehmen würden mehr unterstützt. Dennoch, die Reformen würden angesichts der extremen Wirtschaftskrise nach wie vor zu langsam umgesetzt. Am 26. Juli wurde über eine neue Strategie debattiert. Die Entscheidungsprozesse sind sehr schleppend. Jede Woche werden 2 oder 3 Maßnahmen verabschiedet, die uns aber nicht dabei helfen, der momentanen Wirtschaftskrise zu begegnen. Fast alle Sektoren leiden darunter und schreiben negative Zahlen. Gespannt wartet Kuba auf den Ausgang der US-Wahlen Anfang November. Viele hoffen auf einen erneuten Annäherungskurs zwischen den USA und Kuba mit dem Demokraten Joe Biden als Präsident.
Kuba leidet unter einem Reformstau, ohne Zweifel, aber derzeit auch ganz besonders unter dem Handelsembargo der USA. Es ist das längste Embargo der Welt. Hinweis in eigener Sache: Wir haben Ende März über Sanktionspolitik und die Verantwortung in der Corona-Krise berichtet, in diesem Zusammenhang auch über Kuba und den Iran. Eine sehr interessante Folge im Podcast der Weltzeit. Einfach mal suchen. Und nun zu Nordkorea. Aus Nordkorea erfährt nicht einmal die Johns Hopkins Universität etwas zu Corona. In ihrer Statistik taucht Nordkorea gar nicht auf. Offiziell gab es in dem Land lange überhaupt gar keinen Fall. Im Studio ist jetzt unsere Korrespondentin Katrin Erdmann aus Tokio zugeschaltet. Frau Erdmann, ist es eigentlich immer noch so, dass es gar keinen gemeldeten Corona-Fall gibt aus Nordkorea?
Ja, also offiziell ist es schon so, aber natürlich kann man hier und da Zweifel haben. Es gab ja vor kurzem einen Überläufer von Süden nach Norden, Ausrufezeichen. Und nachdem der in die Grenzstadt Kaesong geflohen ist, wurde diese ganze Stadt ja komplett abgeriegelt. Andererseits muss man natürlich sagen, Nordkorea hat schon im Januar, also sehr früh, sämtliche Grenzen geschlossen.
Nordkorea hat ja eine sehr lange Grenze zu China, im Gegensatz zu der Grenze nach Südkorea. Ist die relativ durchlässig? Ist die jetzt eigentlich wieder auf?
Nein, also diese Grenze ist jetzt immer noch geschlossen, aber es gibt hier und da durchaus Verkehr, sagt man. Das ist ja sozusagen die Lebensader für Nordkorea. 90% aller Geschäfte werden mit China gemacht. Und wenn diese Lebensader geschlossen ist, kann man sich vorstellen, was das für ein Land, was ja ohnehin schon belastet ist, bedeutet.
Und Geschäfte heißt insbesondere Lebensmittelversorgung?
Ja, da geht es um Lebensmittelversorgung, aber da geht es vor allem auch um den Export von Kohle, der ja total eingebrochen ist. Damit macht ja Nordkorea einen Großteil seines Geldes. Es gibt aber immer wieder auch Gerüchte und auch Berichte, dass man das jetzt so auf Schiffen macht, also Schiff zu Schiff, ne, heimlich macht, also dass man da andere Wege findet. Also wahrscheinlich wird der illegale Handel dadurch noch stärker blühen. Man muss allerdings auch sagen, in Nordkorea ist es so seit einigen Jahren, dass sogenannte Küchengärten erlaubt sind. Das heißt, die Menschen können sich selber in einem kleinen Garten was züchten, also wenn man jetzt mal von der Landbevölkerung spricht, und können teilweise davon das auch behalten. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen in der einen oder anderen Situation. Experten haben gerade auf einer Veranstaltung, an der ich online teilgenommen habe, gesagt, sie fürchten, dass die Versorgungslage insgesamt noch problematischer wird durch diese monatelange Abschottung, vor allen Dingen für die Kinder auch, weil die Schulen ja schon sehr lange geschlossen sind. Und da gab es auch immer eine Mahlzeit für die Kinder, die natürlich jetzt auch weggefallen ist.
Experten, wer sind denn eigentlich Experten? Weil das Botschaftspersonal und ausländische Hilfsorganisationen haben ja das Land längst verlassen. Welche Quellen gibt es eigentlich jetzt heute überhaupt noch, die aus Nordkorea berichten könnten?
Also es ist so, dass zum Beispiel das Rote Kreuz noch da ist. Also es ist nicht so, dass alle weg sind, aber klar ist es richtig, dass ganz viele schon verschwunden sind. Und die, die noch da sind, sind ganz isoliert von der Bevölkerung. Also das ist schwierig. Es gibt noch eine Nachrichtenagentur, die ein Büro dort hat, aber natürlich ist alles sehr viel restriktiver. Es gibt für mich jetzt als Journalistin natürlich auch noch die südkoreanischen Medien, die auch viel berichten. Die berufen sich meistens auf Geheimdienstinformationen, viel auch übers Militär. Dann gibt es natürlich, das wird jetzt viele wundern, dass ich das sage, natürlich auch die nordkoreanischen Medien. Natürlich sind es Staatsmedien, aber da wird natürlich auch einiges berichtet. Insofern muss man eben nur wissen, wie man mit diesen Quellen dann eben umgeht. Aber natürlich klar ist insgesamt gesagt, dass alles noch viel schwerer ist, als bisher es auch schon war. Vielleicht, um das ein bisschen zu illustrieren, es ist im Januar ein Parteikongress geplant. Es ist überhaupt nicht bekannt, wann dieser Parteikongress stattfinden soll. Ich habe das schon mehrere Male jetzt an die Botschaft in Berlin geschrieben. Da kommt auch überhaupt nichts zurück. Also das Land schottet sich tatsächlich immer weiter ab.
Haben Sie eigentlich eine Ahnung, in welchem Zustand das Gesundheitssystem dort ist?
Also ich glaube, dass man da ganz deutlich unterscheiden muss zwischen der Hauptstadt Pyongyang und der Provinz. Ich war ja selber im vergangenen Jahr in Nordkorea und habe mir dort ein Projekt angeschaut. Und da war ich auch in einer Krankenstation. Und da, muss ich sagen, war ich doch schon erschüttert. Da fehlte es wirklich an vielem, also angefangen bei Medikamenten, aber auch an den Hygienestandards und natürlich auch an der Ausstattung. Es ist auch durch die Sanktionen sehr mühsam für das Land. Und es ist natürlich jetzt noch sehr viel schwerer geworden, bestimmte Güter zu importieren, beziehungsweise geht es gar nicht. Ich habe gerade von einem Arzt gehört, dass Nordkorea aber insgesamt relativ viel Geld in das Gesundheitssystem steckt. Also zum Beispiel haben die einen CT-Scanner entwickelt, der offenbar auch ganz gut funktioniert. Es müsste vielleicht nur alles besser über das gesamte Land verteilt werden. Also da gibt es sicherlich große Unterschiede.
Kim Jong-un, der Machthaber, der hat sich vor kurzem bei seinem Volk öffentlich entschuldigt für die schwierige Lage. Das ist ja relativ ungewöhnlich für so einen Diktator. Warum hat er das getan?
Ja, das hat tatsächlich viele überrascht und da wurde auch viel gerätselt und wird es auch noch, was da eigentlich dahinter steckt. Es ist natürlich so, der Kim hat ja seinen Landsleuten versprochen, dass die harten Zeiten vorbei sind, aber das stimmt ja jetzt eigentlich gar nicht. Und es ist natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, dafür die Umweltkatastrophen, die es ja tatsächlich gab, verantwortlich zu machen und so ein bisschen vielleicht auch abzulenken davon, dass das auch an den Sanktionen liegt, die ja nach wie vor strenger aufrechterhalten als je zuvor, weil es eben in der Abrüstungspolitik nicht vorangeht.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Umweltkatastrophen. Es gab ganz schwere Überschwemmungen. Wenn die jetzt zu einer noch angespannteren Versorgungslage führen sollten, was für Optionen hat Kim dann eigentlich noch? Muss er dann nicht das Land doch irgendwie öffnen?
Naja, erstmal muss er seine Landsleute bei Laune halten und sie für einen Einsatz loben, also dass es da sozusagen kein Aufmucken gibt. Er wird langfristig sicherlich darauf hinarbeiten müssen, dass die Sanktionen gelockert werden. Natürlich hängt das auch alles sehr stark davon ab, wie die US-Wahl ausgeht. Also da wird natürlich mit Spannung drauf geblickt und dementsprechend wird er sich vielleicht auch verhalten. Er hat ja gerade auf einer großen Veranstaltung eine neue Waffe vorgestellt. Vielleicht wird er tatsächlich diese Rakete zünden, um ein bisschen Druck zu machen, falls Biden gewinnen sollte. Trump hat ja schon gesagt, gesagt, er ist nach wie vor ganz gut mit Kim so, ne? Und Kim Jong-un hat sich auch nie negativ gegenüber Trump geäußert. Da wird man sehen müssen und man geht davon aus, dass eben dieser bereits von mir angesprochene Parteikongress, der ja im Januar stattfinden soll, wahrscheinlich noch vor der Intronisierung des neuen oder alten US-Präsidenten, dann die Marschroute vorgeben wird. Und dann wird man auch wissen, wohin das Land geht.
Danke, Katrin Erdmann, unsere Korrespondentin in Tokio, für diese Information. Und mindestens so skurril wie der koreanische Machthaber Kim Jong-un mutet der derzeitige Präsident Tansanias an, auch wenn wir von dem weit weniger hören. John Magufuli heißt er. Er regiert Tansania seit 5 Jahren. Tansania ist vor allem wegen des Nationalparks Serengeti ein sehr beliebtes Urlaubsland. Diese Woche finden dort Wahlen statt und er will im Amt bleiben. Abgesehen davon, dass er Tansania immer mehr in eine Diktatur führt, sein Spitzname Bulldozer, hat er sich in der Corona-Krise als echter Spinner erwiesen. Zahlen zu Covid-Infizierten veröffentlicht Tansania schon lange nicht mehr. Es gibt nämlich keine. Julian Hilgers berichtet.
Videos aus Tansanias Hauptstadt Dodoma. Auf dem Markt herrscht gewohnt dichtes Gedränge. Die Minibusse sind wie immer prall gefüllt. Eine Maske trägt niemand. Warum auch? Offiziell hat Tansania gerade mal 509 Corona-Infektionen gemeldet. Die letzte Ende April. Die Videos hat Kenny Kassian via WhatsApp aus Dodoma geschickt. Dort arbeitet er für eine Nichtregierungsorganisation.
There's no more cases of corona.
Wir haben keine Fälle mehr. Du kannst unser Land besuchen. Alles ist gut. Der Alltag läuft normal. Dafür danken wir Gott.
Gott spielt eine große Rolle in Tansania, ganz besonders in der Corona-Pandemie. Einen echten Lockdown gab es hier nie, anders als in vielen anderen afrikanischen Staaten. Die Kirchen blieben durchgehend geöffnet, nur Schulen und Universitäten schlossen für kurze Zeit. Mit Gottes Hilfe könne man das Virus schon besiegen, so die Ansage von Tansanias Präsident John Magufuli zu Beginn der Pandemie.
Corona wird im Leib Christi nicht überleben, es wird verbrennen.
Am 8. Juni erklärte Magufuli die Pandemie offiziell für besiegt, dank Gottes Hilfe natürlich. Doch Experten zweifeln an diesen Zahlen. Die Weltgesundheitsorganisation warf der Regierung mangelnde Transparenz und Kooperation vor. Zudem seien die Testkapazitäten sehr gering, erklärt Daniel El-Noshokati im Skype-Gespräch. Er leitet das Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Tansania und verweist auf die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union.
Die African CDC hat ja gesagt, dass Tansania bis 7. Mai ohnehin nur 700 Tests durchgeführt hat. Insgesamt, und davon waren 509 positiv, das ist eine sehr gute Quote, aber dann sieht man ja auch, dass nicht besonders viele Leute getestet worden sind einfach. Es gibt bis heute nur ein einziges staatliches Labor, was diese Tests überhaupt durchführen darf.
El-Noshokatis Büro liegt in der Metropole Dar es Salaam am Indischen Ozean. Die Opposition vermutet allein hier 400 Corona-Tote. In den offiziellen Statistiken können sie aber gar nicht auftauchen, denn während der Pandemie durften Familien ihre verstorbenen Angehörigen ohne staatliche Anmeldung beerdigen. Im Internet kursierten Videos von geheimen nächtlichen Begräbnissen. Verstorbene Corona-Patienten, die die Regierung verheimlichen will? Daniel El-Noshokati hält das für möglich.
Das weiß eigentlich jeder hier, dass es diese nächtlichen Beerdigungen gegeben hat, wo die Leute dann direkt aus dem Krankenhaus dann beerdigt wurden und niemand irgendwie dabei sein durfte.
Das große Problem in Tansania: kaum jemand traut sich, kritisch über den Corona-Kurs der Regierung und die offiziellen Zahlen zu sprechen. Aus gutem Grund. Seit Präsident Magufuli im Jahr 2015 an die Macht kam, wurden zahlreiche TV-Stationen geschlossen und Journalisten und Oppositionelle entführt oder verhaftet, erzählt Journalist Charles Kombe im Skype-Telefonat. Er arbeitet in Tansania für den amerikanischen Auslandssender Voice of America.
Die Pressefreiheit ist in den letzten 4-5 Jahren extrem zurückgegangen. Journalismus ist aktuell nicht sehr sicher. Die Menschen haben Angst, regierungskritische Dinge zu schreiben. Selbst wenn man nur eine unkritische Umfrage draußen macht, die Menschen haben Angst zu sprechen.
Präsident Magufuli glaubt den offiziellen Zahlen übrigens selbst nicht. Schließlich seien sogar eine Ziege und eine Papaya positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte er in einer Rede. Belege dafür gibt es nicht. Und obwohl der Präsident das Virus kleinredet, die Menschen in Tansania waren zu Beginn der Pandemie sehr vorsichtig, erzählt die Studentin Tusa aus Dar es Salaam via WhatsApp.
Most families adopted the consumption of ginger and lemon tea.
Viele Familien haben Ingwer- und Zitronentee getrunken und Eukalyptus und andere Pflanzen genutzt. Das heilt Corona natürlich nicht, aber es schützt das Atemsystem. Deshalb machen es viele Familien noch immer.
Hier zeigt sich die Kehrseite der Medaille. Denn tatsächlich scheint die Zahl der Infektionen im Land inzwischen auch inoffiziell gering zu sein. Zum Glück, sagt Paul Patrick, der in einem kleinen Krankenhaus im Zentrum des Landes arbeitet. Beatmungsgeräte und Intensivbetten gibt es dort nicht. Aber eben auch keine Infizierten, berichtet er via WhatsApp.
Aktuell haben wir keine Verdachtsfälle. Natürlich haben wir Patienten mit ähnlichen Symptomen, Fieber, Atemwegsprobleme oder einfache Erkältungen. Aber es ist nicht Covid-19.
Das Leben auf den Straßen von Tansania läuft deshalb wie immer. Die Wirtschaft wächst weiter, nur Touristen kommen kaum. Und das, obwohl kein Corona-Test oder eine Quarantäne nötig ist. Eine Ausgangssperre hätte der Bevölkerung wohl dennoch deutlich stärker geschadet als das Virus, erklärt Journalist Charles Comble.
Viele Menschen hier leben von der Hand in den Mund. Sie gehen raus, handeln, kaufen vielleicht ein Kilo Reis. Ein Lockdown würde viele Menschen betreffen. Die Menschen würden vielleicht an Hunger sterben.
Zumindest für Präsident John Magufuli ist die Vertuschungsstrategie aufgegangen. Bei den Parlamentswahlen in dieser Woche will er wiedergewählt werden. Offiziell sind in Tansania gerade mal 21 Menschen an Covid-19 gestorben. Für Magufuli ein gutes Argument, wieder für ihn zu stimmen.
Tansania, Nordkorea und Kuba, drei Länder, aus denen wir wenig oder gar nichts hören in der Pandemie, aus verschiedenen Gründen und deren Umgang mit der Krise unterschiedlicher nicht sein könnte. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie selber auch mal mitentscheiden wollen, welches Auslandsthema wir in der Weltzeit senden, dann schreiben Sie uns doch. Wir sichten alle Ideen und senden dann vor Weihnachten eine Wunschweltzeit. Wir freuen uns auf die Vorschläge. Bitte per Mail an weltzeit@deutschlandradio.de. Tschüss, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.